Johannes Kapitel 20, Abvers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ein junger Mann studierte in Mannheim Maschinenbau und predigte ab und zu in unserer früheren Gemeinde dort in Mannheim. Eines Tages, es war Sonntagabend, rief er mich an und bat mich, dass ich sofort zu ihm kommen solle. Ich dachte, was mag denn passiert sein? Nun, er erzählte mir, dass er in den zurückliegenden Weihnachtsferien, Semester, freier Zeit, von einem Freund philosophische Literatur geliehen bekommen hatte. Und er hatte darin gelesen. Und nun nagte Zweifel an seinem Herzen. Er las weiter in diesen Büchern, obwohl er eigentlich mir versprochen hatte, das nicht zu tun, aber er las doch weiter darin und glaubte diesen philosophischen Lehren, die er dort las, und nach wenigen Wochen bekannte er, Agnostiker geworden zu sein. Ehrlich gesagt, ich musste erst mal im Wörterbuch nachgucken, was das überhaupt genau ist, aber dann stellte ich fest, das sind Leute, die sagen, man kann es nicht genau wissen, ob es Gott gibt. Vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Agnostiker war er geworden. Da ist eine andere junge Erwachsene, die mir vor Augen steht. Sie ist gläubig. Sie ist Mitarbeiterin in einem christlichen Jugendkreis. Sie studiert Jura in Karlsruhe. Sie bekommt keine Arbeitsstelle. 2 Jahre vergehen und dann endlich kriegt sie einen Job, aber nicht in dem, was sie eigentlich gesucht hat. Sie muss einen Wohnungswechsel vollziehen, zieht in ein anderes Bundesland. Dann erkrankt noch zusätzlich ihre Mutter und stirbt nach einiger Zeit. Und da nagt der Zweifel an ihrem Herzen. Das Ergebnis, inzwischen liegt das viele Jahre zurück, aber sie wurde durch das alles so durchgeschüttelt und ging Schritt für Schritt im Glauben zurück. Und wir müssen befürchten, dass sie bis heute noch nicht wieder innerlich zurechtgekommen ist. Wenn der Zweifel nagt, ist mein Thema heute Morgen. Wenn der Zweifel nagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier heute Morgen auch Einzelne unter uns sind, die das kennen, vielleicht sogar viele von uns, wenn der Zweifel nagt. Es gibt Thomas-Seelen, Menschen, die so Ähnliches durchmachen wie Thomas, von dem wir hier gelesen haben. Menschen, die sich schwer tun, der Bibel zu vertrauen, grundsätzlich überhaupt zu glauben, was in der Bibel steht. Oder dann speziell einzelne Aussagen zu glauben, die in der Bibel stehen. Es gibt auch Menschen, denen es schwerfällt, Jesus Christus als ihren persönlichen Erretter und Herrn ihr Leben anzuvertrauen. Oder Menschen, die zurzeit durch eine Krise gehen, durch eine Lebenskrise. Und wenn vielleicht auch bei dem ein oder anderen unter uns der Zweifel nagt in seinem Herzen, dann kann uns dieser Abschnitt, den wir heute von Thomas gelesen haben, zur großen Hilfe werden. Ich möchte erstens etwas sagen über die Ursachen des Zweifels. Wo kommt Zweifel eigentlich her? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Wir fragen nach den Ursachen. Überhaupt und dann später auch nach den Ursachen des Zweifels bei Thomas. Schaut, die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber, wo der Zweifel herkommt. Bereits auf den ersten Blättern der Bibel begegnet uns nämlich der Urzweifler. Es ist Satan, die alte Schlange. Als Adam und Eva im Garten waren, da kommt er an sie heran mit der Frage, ja, sollte Gott gesagt haben, Fragezeichen. Er nimmt eine Wahrheit Gottes und macht einfach ein Fragezeichen dahinter. Das ist nicht erlaubt, das ist böse, das ist gemein, das ist hinterhältig. Aber so ist er. Er will uns nicht nur ein bisschen ärgern, er will uns wirklich zu Schanden werden lassen und zugrunde bringen. Er nimmt eine Wahrheit Gottes und macht ein Fragezeichen dahinter. Gott hatte gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, wo du von diesem Baum isst, musst du des Todes sterben, ganz gewiss. Du musst sterben. Aber er nimmt diese Wahrheit, er nimmt diese feste, klare Aussage Gottes und macht ein Fragezeichen hinter. Sollte Gott gesagt haben? Fragezeichen. Da sehen wir, was Zweifel ist. Zweifel ist dem Wesen nach Misstrauen gegen Gottes Wort. Und dieses Misstrauen hat seine Nahrung in vielen Fällen vom Feind Gottes her. Es gibt ja nur eine Wahrheit. Aber der Teufel bringt es fertig, er nimmt die eine Wahrheit und stellt da seine Lüge dagegen. Und dann sind zwei Aussagen. Und immer wenn zwei Aussagen scheinbar gegeneinander stehen, dann gibt es Zweifel. Da steckt ja auch das Wort zwei drin. Zweifel. Was ist wahr? Dies oder jenes? Man kommt in Zweifel. Man ist irritiert. Man weiß nicht mehr, was man glauben soll. So war es also bei der Versuchung des ersten Adam im Garten Eden und genauso auch bei der Versuchung des zweiten Adam, als der Herr Jesus versucht wurde. Christus wird der zweite Adam genannt in der Bibel. Da war die Taufe Jesu im Jordan vorausgegangen und da hatte sich bei der Gelegenheit der Himmel geöffnet und eine Stimme war zu hören gewesen, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 40 Tage später kommt der Teufel ganz frech daher und nimmt diese wahre Aussage Gottes, die Gott getätigt hatte. Gott hatte gesagt, du bist mein lieber Sohn. Das hat der Teufel noch im Ohr, nach 40 Tagen, und schleicht sich an Jesus heran mit der Frage, bist du Gottes Sohn? Fragezeichen. Merken wir, wieder dieselbe alte Methode, dieser selbe Trick. Er nimmt die Wahrheit und macht ein Fragezeichen dahinter. Da sehen wir also die Hauptursache des Zweifels. Sie liegt in den Einflüsterungen des Teufels, der uns irgendwie suggerieren will, so unterschieben will. Naja, ob man den Aussagen in der Bibel so einfach vertrauen kann? Unsere Väter haben zu Recht gesagt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben und Zweifel sind vom Teufel. Das klingt sehr schwarz-weiß, aber ich sage euch, das ist hundertprozentig richtig. Zweifel sind vom Teufel. Gott wird niemals Zweifel in unsere Herzen reinkommen lassen. Niemals macht das Gott, sondern das kommt vom Teufel. Wir sprechen gerade über die Ursachen des Zweifels. Und wir haben die Hauptursache gesehen, der Teufel sät Zweifel in unsere Herzen. Aber dann gibt es weitere Ursachen, zum Beispiel Unkenntnis. Wenn Information fehlt, kann Zweifel entstehen. Und manchmal ist es selbstverschuldete Unkenntnis. Wenn ich mich nämlich nicht mit der Quelle der Wahrheit, mit der Bibel beschäftige, dann bin ich ungründlich und selbst schuld an meinen Zweifeln. Und wenn Christen Mangel an gesunder Lehre aufweisen, kann das auch irgendwann zu Zweifeln führen. bei den Predigten hat man nicht richtig aufgepasst, war mit anderen Dingen beschäftigt, Bibelstunden hat man nicht besucht, tieferführende Literatur nicht gelesen und irgendwann kommt so eine Krise und dann ist kein Grund da, der trägt. Da fehlt die Lehre, die gesunde Lehre, die einen dann einen Rahmen geben könnte, ein Gerüst, ein Fundament, ein Boden unter den Füßen. Vielleicht ist es jahrelang gut gegangen. Es ist ja auch einfach zu glauben, wenn die Rosen blühen und alle Rechnungen bezahlt sind, dann kann man relativ einfach glauben, aber mit den ersten Schwierigkeiten kommen dann manchmal auch massive Zweifel. Hermann Betzel aus Bayern schreibt, ehemaliger Kirchenpräsident von Bayern, alle Zweifel erwachsen in der Seele, die es nicht genau nimmt mit dem Wort Gottes. Es ist ein Kunststück des Teufels, dass er uns glauben macht, Zweifler seien immer die allertiefst denkenden Menschen. Fragt einmal einen Zweifler, was er von der Bibel weiß. Fragt die großen Gegner der Heiligen Schrift, was sie eigentlich von der Bibel gelesen haben. Man wird erschrecken, welch geringe Erkenntnis sich mit ihrem Zweifel verbindet und vermählt. Und dann fasst er das zusammen und sagt, Zweifel entstehen nie aus Gründlichkeit, sondern immer aus Ungründlichkeit. Zitat Ende. In die gleiche Richtung geht die Art des Zweifels, von dem der Theologe Helmut Thielicke einmal sprach. Er sagte, wir zweifeln in dem Maße, wie wir an uns selber glauben. Und wir glauben von Natur aus alle unbändig an uns selber. Haben wir das schon gemerkt? Dass wir von Natur aus an uns glauben, wie gut wir sind und was wir alles können und was wir alles fertigbringen und ach, was wir überhaupt für angenehme Zeitgenossen sind. Wir glauben alle unbändig an uns selber und in dem Maße zweifeln wir an Gott und seinem Wort. Übrigens, ihr Lieben, das Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel. Das Gegenteil von Glaube ist Unglaube. Das ist Gegenteil von Zweifel. Eine bestimmte Art von Zweifel wird in der Bibel nie getadelt. Aber Unglaube wird immer getadelt. Unglaube, Glaube an sich selber, das wird getadelt. Da ist Buße notwendig, Umkehr und der Herzensentschluss, der Wahrheit Gottes in seinem Herzen zu vertrauen. Es gibt noch manche weitere Ursachen von Zweifel. Zum Beispiel der Gewohnheitszweifel. Es gibt notorische Zweifler, die Zweifel zu ihrer Lebenseinstellung gemacht haben. Sie zweifeln grundsätzlich an allem, nur nicht an ihren eigenen Zweifeln, ja? Daran zweifeln sie nicht, aber sonst zweifeln sie an allem. Es gibt intellektuelle Zweifel, da wird oft ganz unbemerkt die Göttin Vernunft angebetet. Dazu will ich nur anmerken, dass unsere Vernunft gefallen ist. Sie ist verfinstert durch die Sünde. Unser Verstand und Intellekt, den Gott uns gegeben hat, muss unter den Gehorsam Christi gefangen genommen werden, sagt Paulus. Und Glaube beginnt überhaupt nicht da, wo der Verstand aufhört. Das ist ein altes Märchen, was sich aber leider gut hält in bestimmten Kreisen. Glaube beginnt nicht da, wo der Verstand aufhört, sondern da, wo der Widerstand aufhört gegen Gott und gegen sein Wort. Da fängt Glaube an. Nicht, wo der Verstand aufhört. Dazu werden wir nicht aufgefordert, den an der Garderobe abzugeben. Zweifel können auch entstehen, wenn Menschen in bewusster Sünde vor Gott leben. Wer weiß, dass gefälschte Steuererklärungen oder Schwarzarbeit in Gottes Augen Sünde ist und es trotzdem tut, in dessen Herzen können nach einiger Zeit gewisse Zweifel an der gesamten Bibel entstehen. Wer vor oder neben der Ehe ein intimes Verhältnis eingeht, im Wissen, dass Gott das Sünde nennt, dessen ganzes Glaubensgebäude kann auf einmal ins Wanken kommen. Das bleibt dann nicht an einem Punkt. Auf einmal steht alles in Frage. Auf einmal kommt der Glaube an die Inhalte der Bibel so unwirklich vor, so seltsam, so wie ein Märchen. Und dabei ist die Ursache, dass man in einer bewussten Sünde lebt und davon nicht lassen will. Das ist gefährlich. Und dann kann der Zweifel auch aus einer angefochtenen Lebenssituation heraus entspringen. Ein Glaubender hat irgendetwas Schweres erlebt, eine schwere Krankheit zum Beispiel, bei sich oder bei einem nahen Angehörigen, oder Gott hat unsere Pläne durchkreuzt, wie bei Johannes dem Täufer, der im Gefängnis saß und ganz selbstverständlich mit seiner baldigen Befreiung rechnete, aber die Befreiung kam nicht. Da wurde Johannes bis aufs Innerste angefochten und er ließ den Herrn Jesus fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Habe ich mich doch getäuscht am Jordan, damals, als ich gesagt habe, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt? Habe ich mich getäuscht, müssen wir doch auf einen anderen warten? Als Johannes das sagte, war er in einer schweren Krise. Und ich sage euch, Krisenzeiten sind ganz allgemein ein guter Nährboden für Zweifel. Hat mich denn Gott überhaupt noch lieb? Warum geht er diesen Weg mit mir? Warum macht er es nicht so und so? Ich spüre seine Gegenwart nicht mehr in meinem Leben. Ihr Lieben, wenn in einer solchen Situation Zweifel entsteht, dann ist das verwundetes Vertrauen in Gottes Liebe und Fürsorge. Und das wird nicht auf Knopfdruck wiederhergestellt, das braucht Zeit und das braucht vor allen Dingen neue Liebeseindrücke vom Herrn. Da ist eine neue Offenbarung Gottes vonnöten. Und darum dürfen wir in einer solchen Situation bitten, wir dürfen sagen, Herr, lass mich wieder neu erleben, wie du mich lieb hast. Sprich mir das wieder neu zu. Wir können uns das nicht selber zusprechen. Manchmal können es uns Brüder und Schwestern zusprechen, aber am wichtigsten ist, dass wir es neu wieder vom Herrn her hören und lesen und fassen können. Wisst ihr, was ich in den letzten 22 Jahren beobachtet habe? Viele Christen geben zu schnell, zu einfache Antworten auf schwierige Lebensfragen. Da müssen wir uns ein bisschen vorhüten. Und es sind nämlich meistens Leute, die selbst bis dato kaum durch Schwierigkeiten und Prüfungen selber durchgegangen sind. Die haben dann gut reden. Aber wie hat Richard Haferkamp neulich bei unserer KfG-Konferenz in der Nähe von Berlin gesagt? Das Leben ist schwierig. Die von uns, die dabei waren, die haben diesen Satz mehrmals gehört. Er hat es gesagt, das Leben ist schwierig. Das Leben ist nicht so einfach. Es ist schwierig. Das müssen auch unsere Kinder hören, die hier sind, und Jugendlichen. Das Leben ist schwierig. Und wenn wir ehrlich sind, dann kann es Zweifel geben in unserem Leben. Auch bei mir kommen dann und wann Zweifel auf. Aber Wilfried, du predigst doch schon über 20 Jahre und du bist der Leiter der KfG. Wie kannst du denn zweifeln an Gottes Wort? Schämst du dich denn nicht? Nein, ich schäme mich nicht. Und wenn mein Eingeständnis auch nur einem von euch hilft, dann ist es doch wichtig, das einzuräumen, oder nicht? Kennt ihr etwa keinen Zweifel mehr? Ihr Schüler, die ihr hier seid, jetzt habt ihr gerade Ferien, aber ein paar Tage noch, dann sitzt ihr wieder auf der Schulbank. Lässt euch das völlig kalt, wenn eure Lehrer felsenfest behaupten, dass der Mensch vom Affe abstammt? Lässt euch das kalt, wenn das da in den Lehrbüchern steht als eine unumstößliche Tatsache? Ja, so ist es heute. Der Mensch will lieber ein veredelter Affe sein als ein gefallener Sünder. Die Bibel sagt, wir sind gefallene Sünder, von Gott geliebte Menschen. Und da steht jetzt im Lehrbuch drin, wir kommen vom Affen her oder haben die gleichen Vorfahren wie die Affen, meint aber im Grunde dasselbe. Ihr Älteren, macht es euch nichts aus, wenn die Medien, Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Literatur und so weiter ständig versichern, dass die Erde schon zig Milliarden Jahre alt ist und dass da irgendwelche Urmenschen gelebt haben. Wir haben sie gerade vor ein paar Tagen angeguckt, drüben in Tann, ja, im Museum, die da stehen, diese sogenannten Urmenschen. Geben wir ruhig zu, dass uns die ungläubige Welt mit ihren Behauptungen und Lehren und wissenschaftlichen Theorien und was die alles da auffahren, dass uns das manchmal zu schaffen macht. Die Wahrheit wird uns frei machen, Geliebte, nicht das Verneinen oder Verdrängen von Zweifeln. Zweifel kommt ja erst nach dem Festlegen auf das, was Gott geredet hat. Irgendein Allerweltsglaube an das Gute im Menschen und an lieben Gott und so weiter, der hat nie Zweifel. Aber wenn man sich festlegt auf das, was Gott geredet hat, was geschrieben ist im Wort Gottes, dann können auch Zweifel kommen. Wir sollten ehrlich sein. Thomas war auch ehrlich. Er sprach seinen Zweifel offen aus. Und ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass dem Gott der Bibel, an den wir glauben, ein ehrlicher Zweifel lieber ist als ein geheuchelter Glaube. Soll ich das nochmal sagen? Dem Gott der Bibel ist ein ehrlicher Zweifel lieber als ein geheuchelter Glaube. Nun wollen wir fragen, wo im Leben des Thomas die Ursachen des Zweifels lagen. Ich glaube, die Bibel macht es sehr deutlich. In seinem Charakter. Das kann nämlich Zweifel auch sehr begünstigen. Der Charakter, unser Wesen. Thomas war ein typischer Melancholiker, dem es ungeheuer leicht fiel, die dunkle Seite der Dinge zu sehen. Bei Thomas war eine halb gefüllte Flasche immer halb leer und nie halb voll. Unter uns gibt es auch welche, die haben so diesen Blick. Ja, ist immer alles halb leer und nur halb so schön und nur halb so gut. Ja, anstatt dass sie auch die andere Seite der Dinge sehen. Thomas war ein nüchterner Wirklichkeitsmensch und zugleich ein grüblerischer Frager. Er hatte einen Hang zu Argwohn und Misstrauen. Er war der vorsichtige Menschentyp, der nie einen Versicherungsvertrag unterschrieben hätte, ohne vorher das Kleingedruckte zu lesen. Ich mach das nicht. Das sollte man aber eigentlich. Der Mike, der liest das bestimmt alles, das Kleingedruckte. Aber ich mach das nicht, ja. Und bis jetzt ist es auch einigermaßen gut gegangen. Macht es lieber so wie Mike. Man sollte das machen, ja. Aber der Thomas, der war ein bisschen ein Skeptiker, was Mike nicht ist, ja. Aber das lag im Wesen bei Thomas und vielleicht zu einem Teil vererbt und zum anderen Teil durch das Leben geprägt. Nun war es zu seiner hervorstechenden Charaktereigenschaft geworden. Thomas war ein Zweifler. Das war biologisch bei ihm eingeschliffen. Er war ein Zweifler. Im Neuen Testament tritt das mehrmals auffällig in Erscheinung. In Johannes 11 zum Beispiel bei der Auferweckung des Lazarus, da kommen Martha und Maria und bitten den Herrn Jesus um Hilfe. Aber die Jünger Jesu raten ihm ab und sagen, nee, geh nicht nach Judäa, da wollten sie dich doch gerade ersteinigen. Und Jesus sagt, doch, lasst uns gehen nach Judäa. Und dann sagt Thomas, lasst uns mit Jesus gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas, der hat es gleich dunkel gesehen, ja. Jesus wollte jemand auferwecken, aber er sagt, kommt, wir gehen auch, dass wir mit ihm sterben, ja. So war Thomas. Typischer Pessimismus. Aber zugleich auch Ergebenheit. Er sagt immerhin, lass uns mit ihm gehen, dass wir auch mit ihm sterben. Er war auch Jesus ergeben. Der andere Bericht steht in Johannes 14, den kennen wir vielleicht besser. Die Jünger waren im Abendmahlsaal zusammen. Jesus redete von seinem Weggang zum Vater. Und dann sagt er zu ihm, zu den Jüngern, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Johannes 14, 3. Wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Da unterbricht ihn Thomas, ganz brüsk, und sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Merkt ihr, die anderen, die haben da gar nicht nachgefragt. Aber Thomas, gründlich wie er war, skeptisch, gleich, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Da sehen wir wieder sehr schön das Wesen des Thomas. Er war gründlich und skeptisch. Aber zugleich wurde sein skeptischer Einwand der Anlass für eine der schönsten und tiefsten Aussagen Jesu, die wir überhaupt im Neuen Testament finden. Jesus antwortet dann dem Thomas in Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ein kleiner Junge, der hat auch mal diesen Vers auswendig lernen sollen und dann hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer ich. Aber so hat er das nicht gesagt. Er hat gesagt, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. So hat Jesus gesagt, ja? Er ist der einzige Weg zum Vater, die einzige Brücke. Wisst ihr, es gibt viele Wege, die in die Hölle führen. ungezählte Wege. Aber es gibt nur einen Weg zu Gott. Und der Satz, es kann jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden, das ist auch eine der gemeinsten Lügen, die es gibt. Nach seiner Fasson kann man nur in die Hölle kommen. Aber gerettet werden kann man nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Aussage, die Jesus direkt an die Adresse des Thomas richtete, die fuhr tief in sein Herz. Aber am nächsten Tag, 24 Stunden später, hing Jesus tot am Kreuz. Und da fing Thomas wieder an zu grübeln. Wie kann ein Toter der Weg zu Gott sein? Das geht doch gar nicht. Wie kann ein Toter der Weg zu Gott sein? Und er setzte sich von den anderen Jüngern ab. Auf einmal war er weg. Wir sprechen über die Ursachen des Zweifels. Wir sehen, bei Thomas war es eindeutig sein grüblerischer, zweifelnder Charakter. Wenn jemand unter uns ist, der sagt, oh, ich bin auch so ein bisschen veranlagt wie der Thomas, dann soll er auch hören, unser Herr kann und will unseren Charakter verändern. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, aber wir brauchen doch nicht bleiben, wie wir sind. Er will uns alle verändern. Wir haben alle unsere charakterlichen Stärken und Schwächen. Und an den Schwächen will unser Herr arbeiten. Lasst mich kurz etwas sagen über die Auswirkungen des Zweifels. Zweitens, die Auswirkungen des Zweifels. In 1. Mose 3 sehen wir das ganz deutlich. Der Teufel hatte Zweifel gesät, die Menschen hatten Gott misstraut, Adam und Eva, und sie hatten der Lüge geglaubt. Und was war die Folge, die Auswirkung? Sie mussten das Paradies verlassen, außerhalb der Gemeinschaft mit Gott weiterleben, außerhalb des Paradieses, jenseits von Eden. Das ist jetzt die Geschichte der Menschheit. In 1. Mose 19, seine Frau, die zweifelt, Lots Frau. Gott hatte ganz klar gesagt, er wird Sodom und Gomorra durch Gericht vernichten. Die Schwiegersöhne von Lot, die lachten drüber und gingen unter. Und Lots Frau zweifelte und sie drehte sich um und sie wurde zur Salzsäule und erstarrte. In 4. Mose 20 zweifelten Mose und Aaron daran, dass es genügen würde, zu dem Felsen zu reden und er würde sein Wasser geben. Und sie hauten drauf, ja, der Mose, weil das schon mal funktioniert hatte, einige Zeit vorher. Er schlug drauf, hätten wir wahrscheinlich auch gemacht. Und der Erfolg war da, das Wasser floss. Aber die Folge, beide durften nicht ins verheißene Land, weil sie Gott nicht die Ehre gegeben hatten, ihm nicht geglaubt hatten, sondern selber nachgeholfen hatten mit dem Schlag. Jakobus fasst das im Neuen Testament zusammen und sagt, der Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Und bei Judas sehen wir schließlich, dass dem Zweifel oft die Verzweiflung folgt. Er ging hin und er hängte sich. Bei Thomas kam es zum Glück nicht so weit, aber es war nahe dran. Es hätte nicht gefehlt, viel gefehlt, dann wäre Thomas genauso geendet wie Judas auch. Thomas war grüblerisch, er war pessimistisch, er war depressiv, isoliert, ungewiss, schwankend und ohne Frieden. Zweifel können Seele und Geist zerstören. Wir sollten nicht, nein, wir müssen den Zweifel überwinden. Und damit bin ich beim dritten und letzten, die Überwindung des Zweifels. Was sollen wir tun, wenn der Zweifel nagt an unserem Herzen? Der Herr Jesus hatte zu Thomas gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Am nächsten Tag wurde der Heiland tot ins Grab gelegt. Alles schien vorbei zu sein. Thomas schien auf die falsche Karte gesetzt zu haben. 3 Jahre war er mit ihm durch die Lande gezogen und nun war alles aus. Doch am dritten Tag erweckte Gott seinen Sohn von den Toten. Und am Abend dieses Auferstehungstages, an den wir heute denken, erschien Christus seinen Jüngern, die sich verbarrikadiert hatten. Es waren 10. Judas war inzwischen nicht mehr am Leben und Thomas hatte sich zurückgezogen. Wie gut, dass ihn die anderen Jünger nicht vergessen hatten. Wie gut, dass die daran dachten, Mensch, Thomas hat den Auferstandenen nicht gesehen. Der hat sich in sein Schneckenhaus verkrochen Und dann sind sie hingerannt zu ihm und haben gerufen und bezeugt: Thomas, du glaubst nicht, was geschehen ist. Wir haben den Herrn gesehen. Er ist auferstanden. Aber jetzt der Thomas. Thomas reagierte mega skeptisch, würden unsere jungen Leute heute sagen. Er sagt: Macht mal langsam. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in die Seite lege, so werde ich nicht glauben. Basta! 8 Tage später trat der Auferstandene noch einmal in die Mitte seiner Jünger. Thomas kriegt eine extra Offenbarung, nur wegen ihm. Kommt er noch einmal und wendet sich direkt an den Zweifler und sagt: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortet: Mein Herr und mein Gott. Er sieht den Auferstandenen, er steht vor ihm, er kann ihn anfassen. Und er sagt: Mein Herr und mein Gott. Übrigens, Thomas war der erste Mensch, der Jesus Christus Gott nannte. Gottes Sohn haben ihn vorher schon andere genannt. Aber Thomas ist der erste, der ihn Gott nennt, der wirklich erkannt hat: Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Das Johannesevangelium beginnt damit, dass es sagt: Jesus, der bei Gott war, der Gott war, kam auf diese Erde und wurde Mensch. Und es endet damit, dass es zeigt: Zum ersten Mal hat ein Mensch das erkannt. Jesus Christus ist der lebendige Gott und das ewige Leben. So schreibt es Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 20. Also aus seiner Erkenntnis wurde ein Bekenntnis. Er sagt: Mein Herr und mein Gott. Aus dem Erzzweifler wurde ein leidenschaftlicher Bekenner. Ist das nicht großartig? Lasst uns hier noch etwas lernen. Ist euch etwas aufgefallen? Der Herr Jesus tadelte Thomas nicht. Er hat ihn nicht ausgeschimpft. Und du sollst dich was schämen. Warum hast du gezweifelt? Und warum bist du weggelaufen? Und du hast doch alles erlebt, was ich getan habe und so weiter und was ich gesagt habe. Er hat ihn nicht ausgeschimpft. Jesus Christus unterscheidet sehr genau, ob ein Zweifel aus einer hochmütigen Herzenshaltung kommt, die sich einfach nicht unter die Heilige Schrift beugen will, unter das, was Gott gesagt hat, oder ob Zweifel aus einer angefochtenen Lebenssituation kommt, wie bei Johannes dem Täufer oder wie hier bei Thomas. Und das ist tröstlich für uns. Gott sieht unsere Herzen und er weiß ganz genau, wo unser Zweifel herkommt, ob er aus Unglauben kommt und mangelnder Bereitschaft, Christus als Herrn zu erkennen, Gottes Wort anzuerkennen, uns überhaupt damit zu befassen, gründlich zu sein, ob unser Zweifel aus Ungründlichkeit kommt oder ob es aus einer angefochtenen Lebenssituation entstanden ist. Noch etwas sieht man in den Evangelien. 2 Jünger bekommen nach der Auferstehung Jesu besondere Aufmerksamkeit. 2 Jüngern hat er sich besonders gewidmet: dem Verleugner Petrus und dem Zweifler Thomas. Die kriegen nach der Auferstehung am meisten Aufmerksamkeit von unserem Herrn. Ist das nicht tröstlich? Das sehen wir, er will zurechtbringen. Er will helfen, wenn der Zweifel naht. Und wenn wir fragen, warum der Herr überhaupt einen solchen notorischen Zweifler in die Schar der Apostel erwählte, dann gibt's darauf wohl nur eine Antwort, nämlich, dass wir ein Modell haben, wir heute im 21. Jahrhundert und alle, die vorher gelebt haben, wir haben ein Modell, auch aus einem Zweifler kann ein Glaubender werden, ein Jünger Jesu, der den Herrn bekennt und der ihm dient. Und so kann uns das wirklich Hilfe bringen, wenn wir das Leben des Thomas anschauen. Noch ein letzter Gedankengang, bevor wir schließen. Wo lag denn eigentlich der Fehler des Thomas? Warum hat es bei ihm so lange gedauert, bis der Groschen fiel? Der Cent, müssen wir bald sagen, ja. Wo lag eigentlich der Fehler? Was hatte er falsch gemacht? Nun, Thomas wollte Christus mit seinen Sinnesorganen erfassen. Wir würden heute sagen, mit seinen 5 Sinnen, mit Augen und Ohren und Händen und so weiter. Er wollte ihn mit seinen Sinnesorganen erfassen. Ja, So viele Menschen heute, die sagen, ja, glauben. Wenn ich ihn sehen würde, Gott und Christus und so weiter, dann würde ich auch glauben. Ja, das ist doch dann kein Glaube mehr. Wenn wir hier sehen, dass das Mikrofon eine rote Schutzkappe hat, das brauchen wir doch nicht glauben, das sehen wir. Thomas wollte Christus mit seinen Sinnesorganen fassen. Und da muss ihn der Heiland korrigieren. Er sagt, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Diese Seligpreisung, die gilt jedem Menschen heute, der an Jesus Christus glaubt, ohne ihn je gesehen zu haben. Ich habe ihn auch noch nie gesehen, aber ich glaube an ihn. Glauben, der dem Sehen entspringt, ist gut, aber Glauben, der dem Hören entspringt, ist besser. Wir sind Menschen, die glauben, weil wir gehört und gelesen haben in der Bibel. Wir haben nicht gesehen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist ein Glaube, der in der Bibel höher geachtet wird, als ein Glaube, der sieht, was vor Augen steht. Petrus schreibt an die Christen der ersten Generation, die Jesus nicht mehr selbst gesehen hatten auf der Erde. Er schreibt an sie in seinem ersten Brief, Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Das sind alle weiteren Christen. Denen gilt das auch. Wenn wir ihn lieb haben, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben und an ihn glauben, obwohl wir ihn mit unseren fünf Sinnen nicht erfassen können. Wir glauben, weil es geschrieben steht, bezeugt in Gottes Wort, weil die Zeugen der Auferstehung es niedergeschrieben haben. Glaubwürdig, authentisch, irrtumsfrei. Das hat uns Gott in die Hand gegeben. Darum glauben wir. So, nun muss ich aber schließen. Wir haben uns mit Thomas beschäftigt. Auch die Psychologen beschäftigen sich immer wieder intensiv mit Thomas. Irgendwie haben sie einen Narren an dem gefressen. Ja, der gibt so viel her, der Thomas, für Psychologen. Der ist interessant, ja. Da beschäftigen sie sich immer wieder mit ihm. Aber irgendwie kommen sie doch nicht mit ihm zurecht. Von seiner Persönlichkeit her war er jemand, der scheinbar nicht glauben konnte und das auch ehrlich zugab. Aber später bekennt er und glaubt er, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Einige Wochen später bezeugt er sogar unter Lebensgefahr in ganz Israel, dass Jesus Christus von den Toten auferstand und dass er der Retter der Welt ist. Das alles ist psychologisch nicht zu erklären. Aber es gibt doch eine vernünftige Erklärung dafür. Keine psychologische, sondern eine historische. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die einzige vernünftige Erklärung dafür, dass aus einem solchen Zweifler ein mutiger Bekenner wurde, der sogar angesichts der Bedrohung von außen, der Verfolgung und unter Lebensgefahr Jesus als den Auferstandenen bezeugt hat. Das war nicht Psychologie, das war eine historische Wirklichkeit, Geschichte, die Gott geschrieben hat, als er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Das kann man glauben und das will ich auch glauben. Du auch? Wollen wir zusammen aufstehen und beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir an die Botschaft von der Auferstehung glauben dürfen, dass das überhaupt der Kern des ganzen Christentums ist, dass Gott dich wirklich auferweckt hat am dritten Tage von den Toten. Herr, wir sehen, du willst nicht nur, dass wir da so eine Lehre abspeichern in unserem Kopf, sondern diese Botschaft von der Auferstehung, die will unser Leben verändern. Die will aus ungläubigen, skeptischen und auch in die Sünde verliebten Menschen solche machen, die dir gehören, die dir nachfolgen, die dich bekennen, die dich bezeugen in dieser Welt des Unglaubens. Herr, ich möchte dir danken, dass du das auch bei mir getan hast, bei vielen, die hier im Raum sind. Und ich möchte bitten, Herr, wenn hier Menschen sind, die noch zweifeln, denen es noch so geht wie Thomas, bevor er dir begegnete. Du bist auferstanden und du lebst. Begegne ihnen heute durch dein Wort. Offenbare dich ihnen. Nimm ihnen die Schuppen von den Augen. Lass sie erkennen, wer du bist und was du für sie getan hast. Lass sie zum Glauben kommen. Und ich möchte auch bitten für die unter uns, Herr, die gerade durch schwere Lebensführungen gehen, die in irgendwelchen Krisen sind, wo das Vertrauen angeknackst ist. Stärke es wieder neu. Offenbare dich neu, auch heute. Lass neu die Gewissheit durchbrechen, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Herr, wir beten dich an als den Auferstandenen. Amen.